Hallo da draußen vor dem Bildschirm.
Glück auf.
Ihr habt's gehört, da ist doch jemand zurück. Aber die Details und worum es heute geht, verraten wir abseits des Sendungstitels nach der Werbung.
Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
Hallo Daniel.
Hallo Falk.
Schön, dass du wieder da bist.
Ja, da bin ich wieder.
Du wurdest definitiv vermisst. Ich wurde von diversen Leuten angesprochen. Was ist denn mit Daniel? Ist der nicht, kommt der nicht wieder? Und dann habe ich aber immer gleich gesagt, nein, natürlich, du machst eine Pause. Und ja. Jetzt bist du wieder hier.
Ja, genau. Ich bin wieder dabei und jetzt starten wir durch.
Und heute dachten wir uns, machen wir gleich das hörerfreundlichste Thema von allen, mit dem wahrscheinlich die wenigsten etwas anfangen können. Aber weil es halt Spaß macht, sprechen wir heute über das Thema Lektorat. Oh mein Gott, was ist das Lektorat und was ist, Daniel, sag doch mal.
Also ich möchte das direkt mal einleiten und sagen, dass das Lektorat generell ein Thema ist, was die meisten unterschätzen. Und vor allem ist es eine Sache, die bei vielen Dingen einfach nie zur Geltung kommt, weil es ausschließlich meistens sogar noch vor der Produktion passiert und man bekommt es nicht mit. Das hat kein Gesicht und trotzdem ist es unheimlich wichtig. Aber wir fangen mal ganz von vorne an. Und zwar muss man erstmal grundlegend unterscheiden, einmal zwischen dem allgemeinen Lektorat als Organisationsform und dann als Berufsbezeichnung der Lektor oder die Lektorin. Ich will jetzt aber auch nicht zu sehr ins Detail gehen, nur aber einfach, dass ihr mal versteht, was bedeutet das überhaupt. Viele benutzen den Begriff eben auch Lektorat und meinen damit zum Beispiel auch das reine Korrekturlesen. Aber dazu komme ich gleich. Man muss sich einmal vorstellen, dass so grundlegend zu den Aufgaben eines Lektors oder Lektorin würde beispielsweise in einem Verlag, da ist es am einfachsten zu erklären, würde zum Beispiel bedeuten, dass ich als Lektor würde aussuchen, welches Projekt möchte ich überhaupt machen. Dann stelle ich das Verlagsprogramm zusammen. Dann wähle ich auch das Team aus wem dieses Projekt bestehen soll. Und ich wähle aus, welches Manuskript oder welches Hörspielskript oder welches Buchskript ich überhaupt machen möchte. Und dann damit wähle ich natürlich auch die Autorenschaft aus. Oder wenn wir beim Beispiel Kinderbücher sind, würde ich auch auswählen, welche Illustratorin oder welcher Illustrator macht die ganzen Informationen, also die Skizzen dazu, welcher Autor oder Autorin schreibt die Texte. Das heißt, ich bin etwas übergeordnet und ich muss als Lektor noch nicht mal zwingend mir die Texte durchlesen, was Korrektur angeht. Ich würde sie mir durchlesen, um inhaltlich zu beurteilen, ist der Stoff gut oder nicht. Das ist die erste Phase. Dann kommt das Team zusammenstellen und dann kann es auch sein, dass man sagt, so, wir gucken uns jetzt mal das Manuskript an und jetzt kommt die Aufgabe vom Lektorat. Als Lektorat gucke ich nicht nur inhaltlich auf, sind da also Fehler drin, Grammatikfehler, Rechtschreibung, wo man sagt, ja, das ist einfach, das entspricht nicht der deutschen Sprache. Und wenn man wirklich, das ist also das reine Korrekturlesen und wenn man das Lektorat meint, dann ist darüber hinaus auch eine inhaltliche Ebene. Das heißt, ich beurteile den Text, ich mache eine inhaltliche Korrektur und sage, nee, das stimmt so nicht, das könnte bei dem Publikum falsch ankommen, da müssen wir was ändern. Das ist einfach so mal grob die Einordnung, damit ihr wisst, was bedeutet das, wenn wir so allgemein vom Lektorat sprechen, aus der Verlagssicht.
Genau. Und wenn wir eben jetzt spezifisch auf Hörspiele gehen, dann ist natürlich der letztere Teil der zum großen Teil eher zum Tragen kommt, nämlich eben der Teil der inhaltlichen Prüfung, der dann zum Beispiel in Richtung Logikfehler oder grundsätzliche strukturelle Dinge, die an einer Geschichte nicht stimmen, auch mit aufzeigen würde, was eben deswegen diese Position sehr, sehr wichtig macht. weil man ja als Autor gerne so mit den Scheuklappen im Tunnelblick unterwegs ist, seine Geschichte schreibt, sie für das Größte des Universums hält, ihm aber der Außenblick fehlt und den kann ein gutes Lektorat noch mit reinbringen, damit die Texte danach nochmal überarbeitet werden können, um dann zum Beispiel so grundsätzliche Richtungen zu korrigieren, wenn die zum Beispiel für die Zielgruppe oder entsprechend andere Dinge nicht passen. Kann man das
Wobei
so
man
stehen
sagen
lassen?
muss, ja, aber man sollte es trotzdem nicht verwechseln mit der Audioregie. Ne? Das ist nochmal, ich sag mal, nochmal was anderes, weil da geht es nicht mehr zwingend darum, was sagt er da? Ist das inhaltlich korrekt? Ist das formal korrekt? Sondern es ist, sagt er das richtig? Spricht er das richtig aus? Hat er den richtigen Mut getroffen? Oder ist sie zu laut? Ist sie zu leise? Ist das so, wie der Charakter das rüberbringen soll, wie der Autor sich das gedacht hat. Das ist halt eine Regie. Das ist was anderes als Lektorat.
Auf
Das
jeden Fall.
darf man auch nicht vergessen. Ja.
Genau, das darf man auch nicht vergessen. Und dann gibt es ja noch, wir hatten es vorhin ja kurz, das Korrektorat, das gibt es im Audiobereich eher seltener, aber umso wichtiger ist es im Buchbereich. Das sind die, die eben durch Texte durchgehen und eben so klassische Sachen wie Rechtschreibfehler und andere jetzt reine Formatierungsdinge anpassen. Ein Lektorat kann ein Korrektorat umfassen, aber ein Lektorat ist ja, wie Daniel völlig zu Recht gesagt hat, noch viel, viel weiter gefasst.
Genau. Es kommt ja auch immer darauf an. Es ist oft so, dass eben, also die berufsbezeichnenden Lektor ist oft gemeint an einen Verlagslektor, der fest bei einem Verlag arbeitet und eben dann für Projekte zugewiesen wird, der sagt, ich habe eine bestimmte Sparte, um die ich mich kümmere. Genauso kann es ja auch in der Audioproduktion sein, wenn man da einen, ich nenne das jetzt mal Audiolektor, damit wir das besser unterscheiden können, dass der bestimmte Sparten unter sich hat, wie zum Beispiel er hat ein bestimmtes Genre als Hörbücher, die er macht. Und dann kann es auch sein, dass eben der Lektor mit eingebunden ist, dass er Stimmen und so weiter auswählt. Könnte sein, muss nicht, aber kann sein, weil das eben auch Sachen sind, die man eben an diese Position abgeben kann, weil das auch Leute sind, die vom Fach sind, die Ahnung haben. Und Korrektorat wäre ja etwas, wenn Manuskript beim Verlag eintrudelt und dann sagt, ja, rück das mal gerade. Ne? Und dann gibt es noch die freien, das freie Lektorat, das sind eben wie Agenturen oder Selbstständige, die dazugekauft werden von externen. Und das sind oft, sage ich mal, Germanisten oder die eine andere Geisteswissenschaft oder so studiert haben, die dann eher Korrektorat machen und nicht so in den internen Prozess eingeschlossen sind. Aber trotzdem nennt man das allgemein Lektorat, weil eben das Korrektorat ein Teil davon ist.
Beziehungsweise, und das kann ich in dem Fall sagen, weil ich eben auch schon eine Lektorin beschäftigt habe und auch schon einen Korrektor beschäftigt habe bei einem Projekt, dass eben das Lektorat eben nochmal sehr strukturell in den Text mit reingeht und dann zum Beispiel auch eben bestimmte Handlungsebenen, sind die so konsistent oder gibt es da irgendwo noch Ansatzpunkte, um bestimmte Punkte und Themen in der Geschichte klarer herauszustellen. Bestimmte Charaktere, sind die richtig scharf gezeichnet oder muss ich da anpassen? Das würde das Korrektorat nicht machen. Zumindest
Genau.
mit dem genau.
Ja.
Und das Korrektorat, das ich hatte, das war beides bei Biogenesis Zero. Da hatte ich eben erst ein Korrektorat, weil ich eben gesagt habe, ich habe das jeden Tag ein Kapitel geschrieben und das wollte ich jeden Tag veröffentlichen. Und damit das aber von der Form her bestmöglich aussieht und ich natürlich irgendwann betriebsblind beim Schreiben bin, habe ich das dann an ein Korrektorat gegeben. Das hat der Paul Burkhardt, der ja auch kein ganz unbekannter Hörspielautor inzwischen ist, hat dann für mich das Korrektorat gemacht. Und dann hatte ich aber im Nachgang, als die Geschichte fertig war, nochmal eine Lektorin eben beschäftigt, die zum einen nochmal nachgezogen hat, ein Korrektorat, zum anderen aber auch ein ausführliches Lektorat gemacht hat, weshalb ich die Geschichte nach wie vor auch noch nicht so hundertprozentig überarbeitet habe, sondern erst das erste Drittel.
Naja, mal, es sind natürlich auch mal Kosten, die man hat, ne?
Das sind auch Kosten, genau. Ein Korrektorat ist wesentlich günstiger als ein Lektorat, weil ein Lektor muss sich wesentlich tiefgehender mit dem Text beschäftigen. Ich bin aber der Meinung, dass das auch gerade zumindest im Hörspielbereich wichtig ist, eigentlich immer ein Lektorat mit dabei zu haben, also Leute, die den Text lesen und den Text bewerten und die Rückmeldung geben, weil eben als Autor man sehr viel und gerade als Autor, der dann das Ding auch selber produziert, man sehr mit Tunnelblick unterwegs ist und deswegen eher irgendwann ein bisschen unkritischer wird, was die Texte angeht, weil man steckt da einfach zu tief drin. Und da ist so eine Außenperspektive eines Lektors, der dann teilweise auch als eine Art Skriptdoktor funktioniert, also der dir hilft, die Fehler und die Schwächen deines Skriptes aufzudecken und dir hilft, die Skripte besser zu machen. Eine wichtige Instanz. Und man hört, finde ich, bei Produktion auch, wenn eben der Punkt ein bisschen unterrepräsentiert ist. Also wenn es entweder nur hoffentlich im besten Fall Testleser gab oder eventuell auch direkt produziert wurde, ohne dass sowas stattgefunden hat, weil dann klingt der Text meistens auch an vielen Stellen ein bisschen unrund.
Also ich habe das bei meinen Produktionen auch so gemacht, wenn ich das Skript selber geschrieben habe, dann habe ich das auch immer noch jemandem gegeben, A, weil ich nicht der Rechtschreibkönig vor dem Herrn bin und B, immer noch mal eine zweite Person drauf gucken lasse, die wirklich das, wie du schon sagtest, von extern einfach beurteilt und einfach sie. Man liest es zum ersten Mal und man hat sofort eine Empfindung dabei, wo man sagt, das verstehe ich nicht oder da bin ich hängen geblieben oder da stolper ich drüber. Ich sage, ich verstehe den Zusammenhang nicht. Bei mir ist es so, das macht die Maike, meine Frau, die hat da so ein bisschen Plan von und die guckt da halt immer drüber und dann gehen wir das dann immer durch. Und es gibt auch viele Stellen, die hätte ich so die hätte ich einfach nicht geändert. Wenn nicht jemand drauf geguckt hätte, dann hätte ich die so übernommen und das hätte vielleicht dann jemand nicht verstanden. Deswegen ist es schon sehr wichtig. Und ich finde auch, man hört es, gerade bei, ich sag mal, bei den in der freien Community ist es extrem. Da ist es aber verständlich, weil das ist ein ganz anderer Prozess, der da im Hintergrund abläuft. Und das ist ein Gemeinschaftsprojekt, das ist ein Amateurprojekt und nicht jeder hat Ahnung, aber Leute sollen es einfach machen, weil sie Spaß haben. Wenn du aber in den Konsumerbereich gehst, hätte ich gesagt, ist es schon wichtig, dass es korrekt ist. Und ich als Schreiber weiß auch nicht immer hundertprozentig, ist das jetzt korrekt oder nicht. So, ne, bestimmte Schreibweisen, Ausdrucksweisen, da gibt es so viel, was man noch verändern kann. Deswegen ist es, finde ich, schon eine sehr wichtige Tätigkeit.
Genau. Also ich versuche auch immer, Testleser sind das bei mir meistens eher zu haben, die eben, also das sind aber Leute, wo ich mich drauf verlassen kann, dass sie den Text sehr unvoreingenommen lesen und mich dann wirklich sehr hart auch kritisieren dürfen und auch müssen, weil am Ende des Tages soll ein besserer Text rankommen. Und wie beim Lektorat, gerade beim externen Lektorat, natürlich vor allem beim Lektorat im Verlag selber, hat der Verlag ja so ein bisschen das letzte Wort bei vielen Skripten. In der Independent-Szene ist es dann mehr so, dass du als Autor das Feedback bekommst und dann dementsprechend entscheidest, was von dem Feedback du umsetzt, auf welche Art und Weise. Das heißt, ein Lektorat ist noch ein etwas tiefer gehendes Testlesen, könnte man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Es gibt zwei Dinge, die ich bei meinem aktuellen Projekt versucht habe, um noch die Qualität des Skriptes zu verbessern, abseits eben des klassischen Lektorats. Na, das eine ist, dass ich eben seit letztem Jahr dazu übergegangen bin, bevor ich die Texte aus der Hand gebe, die KI drüber lesen zu lassen. Und zwar lasse ich die KI die Texte lesen und stelle dann auch gezielt Fragen. Das ist so ähnlich, wie man das bei Testlesern macht. Nur der Unterschied ist, ich bekomme das Feedback instant. Das heißt, ich habe den Text fertig, ich kann das in die KI reintüten, kann der KI sagen, fass mir mal den Text zusammen, was sind die wichtigsten Handlungselemente, was ist das, was ist das, um eben rauszukitzeln, versteht die KI, was ich mit dem Text sagen möchte, was die Charaktere sein sollen. Und das ist zumindest. Und damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, ein ganz guter Indikator, ob der Text schon grundsätzlich in einem ordentlichen Maße ist. Und dann kann man eben nochmal einen externen Leser drüber lesen lassen, der das nochmal quasi einen externen Blick drauf hat und ein Lektorat macht, aber dann meistens nicht mehr so viel findet.
Ich kenne das auch aus anderen Produktionen, die eben viel mit Sprache zu tun haben, dass da auch so KI-gesteuert werden die Sachen erstellt. Also es werden auch Sprachaufnahmen erstellt und dann wird überprüft, hat das die Wirkung, die wir haben wollen. Mhm. Allerdings ist das so, dass es so eine Art Pre-Production ist. Mhm. Und wenn es darum geht, so wir haben jetzt fertig und in dem Fall ist man selber das Lektorat. Also man lässt die KI quasi beispielsweise, wenn man das so möchte, man hat ein Image-Werbespot oder so und man lässt den von der KI machen, einsprechen und so weiter und man guckt sich dann an, ist das der Vibe, den wir haben wollen? Mhm. Ist das die richtige Sprache? Da gucken Leute drauf und das kann sich zum Beispiel auch jemand angucken, der sich mit Sprache auskennt, was jetzt beim Lektor zum Beispiel auch der Fall ist, weil der kennt die Zielgruppe, der weiß, wie man die anspricht und der der ist kein Werbeexperte, aber er kann aufgrund der Sprache sagen, ja, so wird man das halt nicht sagen, nicht machen. Und dann kommt der Clou, dass eben die Endproduktion, die wird dann eben oft mit richtigen Sprechern besetzt und wo man schon sagen kann, das haben wir als Orientierung und jetzt kommen die Profis und dann wird es halt komplett neu gemacht, dann aber halt perfekt. So.
Genau,
das habe ich auch schon so mitbekommen.
Das ist das, was man in der Softwareentwicklung als und in anderen Bereichen als Prototyping kennt und was auch sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig ist. Das habe ich, als ich jetzt mit der aktuellen Produktion am Abgrund angefangen habe, für die ersten Folgen habe ich das in der Tat ähnlich gemacht, nur dass ich da noch nicht die KI bemüht habe als Stimmen, sondern da habe ich das selber eingesprochen, um das einmal quasi durchzuproduzieren, das Ding so gut wie geht. Um dann eben zu hören, passt das hier in viel, hört sich das gut an, ist der Sprachfluss da, versteht man alles gut, sind die wesentlichen Handlungselemente drin, das kann man noch zusätzlich mitmachen. Es sollte nicht ein Lektorat in irgendeiner Form ersetzen, aber es ist etwas, das man tun kann und was ja auch große Hollywood-Filme tun, die haben ja diese Prävisualisierung, um eben schon von vornherein zu sehen, das funktioniert nicht. Ich habe es jetzt für die letzten Episoden nicht mehr gemacht, weil der Aufwand natürlich immens groß ist, gerade wenn man das als Indie-Produktion macht, weil das ja im Prinzip produzierst du das Hörspiel oder die Produktion zweimal. Mit dem Unterschied ist, dass du halt erstmal sehr viel automatisch generiert hast und erstmal damit arbeitest. Aber dann, wenn die Sprecher reinkommen, zum Beispiel man hat ein Sounddesign, muss sich das Sounddesign immer noch anpassen auf die Performance des jeweiligen Sprechers, weil der natürlich auch seinen eigenen Duktus da noch ein bisschen mit reinbringt. Anders als das eben ich mir quasi in meiner Vorab-Version gedacht habe.
Ja. Jetzt ist natürlich bei so einer Audioproduktion immer spannend, dass da auch das Lektorat so mit drin ist. Ich gucke das ja immer so aus Verlagssicht. Da ist es natürlich, bevor die Produktion überhaupt losgeht, ist das Lektorat, die sich eben beim Hörspiel, wäre es eben das Skript oder den Roman halt anguckt und dann die Hörbuchfassung sich davon anguckt, was wird gekürzt und so weiter. Interessant fände ich es tatsächlich, da müssten wir mal schauen, ob wir da vielleicht jemanden in unserem Dunstkreis haben, der sowas vielleicht auch für einen Audioverlag macht oder sich da auskennt, so also wie die damit arbeiten, weil das finde ich ganz spannend, weil in der typischen Verlagsbranche ist das ja also ein ganz gängiger Beruf, wenn man der Lektor ist. Also es gibt, also Verlage haben ja meistens mehr als einen. Mhm. Ne? Also die haben immer eben dann für jeden Bereich gibt es dann eben so Fachleute, die dann bestimmte Sparten betreuen. Und das wäre eine ganz spannende Kiste, ob das bei den Audioverlagen, ob das da genauso funktioniert, ob die auch in die Produktion wirklich mit eingebunden sind oder ob die wirklich, deren Job endet quasi, wenn die gesagt haben, das Hörspielskript ist fertig. Und jetzt geht das rüber, ne, weil, also ich kenne viele Audioproduktionen, die eben das nicht so machen, wo die Produktion wirklich ausschließlich Phantomingenieur und von der Regie übernommen wird.
Ja.
Also und dass die auch die Auswahl machen von Sprecher und Sprecherin. Ja.
Also wo es auf jeden Fall erfolgt, ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil die haben ja auch ihre Redaktion, die eben Produktionen mitbetreuen. Das heißt, die hängen da eben zum Teil noch mit drin. Eben auch je nach Sender wahrscheinlich ein bisschen mehr und ein bisschen weniger, aber zumindest da hört man ja auch immer im Abspann, wenn dann vorgelesen wird, wer alles Redaktionen gemacht hat. Das ist eben ganz wichtig. Oder dann gibt es meistens einen Chefredakteur, der dann noch die Produktion betreut und der so ein bisschen so eine Rolle einnimmt. Ich komme ja ursprünglich beruflich aus dem Zeitschriftenverlag. Im Zeitschriftenverlag gibt es die Schlussredaktion. Das muss man sich, glaube ich, dann ein bisschen mehr so vorstellen. Also, dass das jemand ist, der das Ganze auch noch mal sichtet, bevor und das Ganze in die Produktion geht.
Genau, also bei uns ist das ja auch, ich arbeite ja nach wie vor auch für eine Zeitschrift, für die Stereo, beste HiFi-Magazin in Deutschland, kann ich nur sagen. Ich werde auch nicht bezahlt dafür.
Sonst hätte er eine andere Cappy auf. Ach so, das sehen wieder die Hörspiel-Podcast-Hörer nicht.
Nee, wenn ihr das Video nicht seht, dann würdet ihr, kann ich euch sagen, ich bin gebrandet noch von der Hörspielcon. Ja. Nee, aber da ist es auch so, da gibt es auch eine Schlussredaktion und in dieser Schlussredaktion ist das Korrektorat quasi mit integriert, die aber auch teilweise ein Lektorat mitmachen. Deswegen spricht man allgemein wirklich in der Verlagsszene immer, die machen das Lektorat, weil da eben so viele Dinge mitspielen, dass man das wirklich so abbügelt und sagt, das ist das Lektorat und jeder weiß ungefähr, was gemeint ist. Ja. Deswegen ist auch die Schlussredaktion ist auch Teil von einem Lektorat natürlich.
Richtig. Wobei die nach meiner Erinnerung nach ja auch immer noch gut zu tun haben, weil ja am Ende die Zeitschrift zusammengebaut wird und dann dementsprechend auch gesehen wird, wie viel Platz eventuell noch ist oder ob der Text nochmal gekürzt werden muss, weil man irgendwas zusammenschieben muss vom Layout her. Und solche Sachen könnten dann auch eine Schlussredaktion noch mit anpassen und optimieren.
Genau, also das ist bei uns auch, dass wir liefern natürlich das so an, dass wir gesagt hätten, das kann so in Druck, aber die Schlussredaktion ändert natürlich Texte, weil manche Formulierungen einfach nicht wirklich schön sind und die ändern das. Sie überprüfen eben auch Inhalte. Das ist eben auch ein Vorteil, den ein Lektorat hat. Sie überprüfen wirklich, ist das denn so, wie das da geschrieben würde. Mhm. Gerade wenn es um Musik geht, wo man schreibt zum Beispiel, dieser Künstler hat 1999 diesen Popsong und das war der erfolgreichste aller Zeiten. Ja. Solche Aussagen werden dann auch nochmal von dem Lektorat überprüft, ob das wirklich auch so stimmt, damit man keinen Blödsinn verbreitet. Deswegen ist das wirklich eine sehr zentrale Aufgabe, nur leider ist sie so ein bisschen gesichtslos, weil sie eben absolut im Hintergrund passiert und bei den Hörspielen steht auch meistens irgendwo ja Manuskript und Lektorat sowieso. Das wird immer so nicht als wichtig wahrgenommen, obwohl es das wirklich ist.
Genau, weil einer muss eben auch den Außenblick haben und eben auch Stopp rufen können, wenn eben der Autor zu wild gelaufen ist. Das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Das muss ja am Schluss richtig dann kommen. Auch ein Klassiker übrigens, das hatten wir an der Stelle auch mal. Wichtig ist, wenn man ein Skript geschrieben hat, es idealerweise auch einmal laut vorzulesen, weil gerade im Hörbereich, wenn ich schreibe, dann komme ich sehr leicht in die Versuchung, Texte, die man spricht, müssen eigentlich anders geschrieben sein als Texte, die man schreibt. Und man merkt das ja, Hörbücher sind ja meistens ein bisschen getragener und ein bisschen, das ist meistens ein bisschen anders, als wenn ich mir so einen Dialog hernehme und der muss ja auch so wie aus dem Leben gegriffen aus sich anhören. Das ist eben ganz, ganz wichtig, auch die Dialoge und gegebenenfalls Erzählerpassagen laut einmal vorzulesen, um eben auch zu merken, passt der Fluss denn schon oder gibt es da eventuell noch Probleme?
Was ich mir vorstellen könnte, was als Frage aus der Hörerschaft kommen könnte, wäre, was kostet denn der Spaß? Also, ne, weil auch das ist ja eine Dienstleistung, die man mit zu der Produktion hinzurechnen muss. Dazu muss ich jetzt aber sagen, das ist schwer zu sagen. Das hat diese Qualität von, was kostet ein Stück Holz? Ne? Ja. Es ist schwer zu definieren, weil erstens ist es kein Festpreis, sondern es ist ein Marktpreis. Es gibt Agenturen, die das anbieten zu unterschiedlichen Konditionen. Manche machen das nach Seiten, manche nach Wörter, manche rechnen das nach Stunden ab. Und ich weiß, dass auch das Lektorat zum Beispiel in der Buchszene, gerade was auch die freie Buchszene angeht, freie Buchszene ist für mich, wenn Leute wirklich so im Eigenverlag ein Buch schreiben und dann Self-Publishing machen, das ist für mich, ich sag mal, die freie Buchszene. Mhm. Und da ist es so, dass manche Verlage eben diese, jetzt habe ich den Namen von diesen Verlagen vergessen, das ist Druckkostenzuschussverlag, glaube ich, so nennen die sich. Das heißt, die sind keine klassischen Verlage, sondern die machen nur den Vertrieb im Prinzip und alles andere muss der Autor selber bezahlen. Und er müsste dann eben auch das Korrektorat beziehungsweise Lektorat bezahlen. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel mitbekommen, dass es in der Szene so da eine Diskussion drüber gibt, ob das wirklich so teuer sein muss, ob das überhaupt notwendig ist. Jetzt hat das natürlich eine eigene Dynamik, aber ich will damit sagen, es ist schwierig zu sagen, ja, das kostet ja nur 500 Euro oder das kostet ja nur 1000 Euro. Kann man einfach nicht sagen.
Ja, wobei man sagen muss, diese Druckkosten, Zuschussverlage, da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen, was die für Konditionen auch aufrufen, weil es gibt halt, die Werbung sieht man ja als Independent-Autor immer wieder, dass dir Leute anbieten, hey, zahl uns irgendwie 1000 Euro und wir machen dein Buch fertig. Und am Ende zahlt man eben für eine Dienstleistung, trägt aber dann das komplette Risiko der Produktion und ein richtiger Verlag, deswegen spricht man ja auch vom verlegerischen Risiko. Ich weiß das, ich bin ausgebildeter Verlagskaufmann. Das verlegerische Risiko trägt der Verlag. Das heißt, es kann zwar sein, dass man sich darauf einigt, dass man eben eine Gewinnbeteiligung zum Beispiel bekommt oder die Tantiemen eben dementsprechend sind. Meistens gibt es ja einen Vorschuss. Und bis dieser Vorschuss erstmal an Kosten oder an wieder eingespielt ist, gibt es dann auch erstmal kein weiteres Geld. Sowas ist ja so ein eher klassisches Modell. Aber da kann man davon ausgehen, ein guter Verlag, der nimmt das Risiko auf sich, weil er an dich und die Geschichte glaubt. Und Druckkosten, die wollen hauptsächlich eben Geld machen über die Dienstleistung. Und am Ende bist du derjenige, der halt sehr viel nicht nur Risiko aufnehmen muss, sondern eben auch sehr viele Kosten dann trotzdem selber hast, wie gegebenenfalls Lektorat und so weiter und so fort. Und die anderen, die kümmern sich nur, dass das Ding irgendwie im Laden steht. Und das, ehrlich gesagt, kann man heutzutage im Self-Publishing inzwischen ganz gut machen.
Ja, ich kann das auch verstehen, dass das so ein Problem ist, dass man sagt, diese Lektoratskosten, die klemme ich mir irgendwie, weil das ja schon einfach auch ein Kostenaufwand sein kann. Trotzdem hätte ich gesagt, wenn man etwas veröffentlicht und es ist in Textform und nicht jeder ist ganz ehrlich, nicht jeder ist ein Rechtschreibexperte oder kennt sich mit der deutschen Sprache wirklich so gut aus und hat auch gute Formulierung, dass man wirklich versteht, was da rauskommt. Auch ein Redakteur, der wirklich nichts anderes macht, als Texte schreiben, der wirklich auch mehr als ein Schema hat, um einen Text zu verfassen, kommen aus dem Lektorat immer wieder mal Anmerkungen, wo man sagt, das ist nicht klar verständlich oder das und das fehlt oder. Deswegen finde ich es schade, wenn man diesen Posten einfach streicht, weil er doch sehr wichtig ist. Bei der freien Community würde ich das schon verstehen, weil es ist, da könnt ihr glücklich sein, wenn ihr jemanden habt, der da drüber liest und seine Meinung kundtut. Das ist schon viel wert, weil es eine externe Meinung ist, jemand von außen, der auch die Entstehung nicht mitbekommen hat. Deswegen nehmt das ruhig wahr, wenn ihr ein Hörspiel machen wollt, gebt das raus, lasst da jemanden drüber lesen. Es müssen auch nicht 10 lesen, es reicht, wenn ihr eine Meinung habt. Also von jemandem, wo ihr wirklich der Meinung seid, der kann das auch. Ne? Also da muss man natürlich schon ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Aber dass man da jetzt Geld in die Hand nimmt, als Independent-Label oder als Kleinst-Label, die wirklich dann vielleicht nur so eine Mini-Auflage von 100 Stück machen, da hätte ich schon Verständnis für. Dennoch ist schade manchmal.
Ja, absolut. Dann ist meine Frage, dieser kleine Einblendtext einmal richtig vorzulesen, nämlich Feedback-Fragen und mehr. Habt ihr Fragen zum Thema Hörspielproduktion, zum Thema Lektorat vielleicht sogar? Gibt es Produktionen, wo ihr sagt, da hat euch das Lektorat besonders gut gefallen? Gut, bei denen kriegt ihr es dann meistens nicht mit. Oder gibt es Produktionen, wo ihr sagt, oh Gott, das klingt nicht so, als hätte da ein Lektorat stattgefunden, dann lasst uns drüber sprechen. Schreibt uns an podcast@ohrenbrecher.de. So, habe ich es einmal
untergebracht. Das klingt ja, genau, das klingt ja schon fast so, als wären wir am Ende von unserer Episode.
Also ich glaube, zumindest sind wir bei unserer üblichen halben Stunde und wir wollen das Thema ja auch nicht, weil das Thema natürlich ein bisschen trockeneres Thema ist, aber ich glaube, es könnte doch den einen oder anderen mal interessieren, zu verstehen, was dahinter ist. Ich finde das zumindest immer super spannend, zu wissen, wie Dinge zusammengreifen und was man vielleicht eben auch nicht sieht oder nicht hört.
Oder und hört, es dient ja auch so ein bisschen... Ja, und es dient ja auch so ein bisschen der Aufklärung, dass wir auch Dinge erklären, die vielleicht im ersten Moment nicht so interessant klingen, aber trotzdem wichtig sind. Und deswegen finden wir das Thema Lektorat war auf jeden Fall eine Folge wert.
Genau. Und dementsprechend würde ich sagen, sind wir durch. Oder gibt es noch was hinzuzufügen?
Ja, das gibt es. Und oh. zwar habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen und wir hören uns. Bis dann.
Keep on listening. Ciao.
Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.